Beten mit uns. Jesus, danke, dass wir dir wirklich alles in deine Hände legen dürfen. Danke, dass du zu uns redest, dass du hier ganz nah bist, Heiliger Geist, dass du diesen Raum ausfüllst. Und ich bete einfach, dass du unsere Herzen jetzt auch öffnest für dein Wort, für das, wo du uns heute anrühren willst, wo du uns heute begegnen willst, wo du uns heute verändern willst. Wir wollen uns dir öffnen, Herr. Danke dafür. Amen. Ich freue mich immer so, wenn ich hier sein kann und ein bisschen euch erzählen kann. Und ich habe heute, wie man am Titel lesen kann, ein bisschen was mitgebracht zu David und den Psalmen. Ich mache ja auch sehr viel Musik. Ich habe das gerade sehr, sehr genossen, den Lobpreis. Und ich liebe die Psalmen. Und ich dachte, da bringe ich euch heute ein bisschen was mit. Aber anfangen muss ich damit, ein bisschen zu erzählen, als ich 2014 nach 13 Jahren Ostafrika zurück nach Deutschland gekommen bin, hatte ich einen Kulturschock. Das denkt man vielleicht nicht, aber die von euch, die vielleicht auch schon mal länger im Ausland waren, wissen, es ist so viel schwerer, wieder zurückzukommen nach Deutschland, als ursprünglich auszureisen. Es war wirklich schwierig. Also ich war so gestresst und es war, im Laden einkaufen war sehr, sehr schwierig. Ne? So diese Massen an Dinge, da bin ich meistens wieder rausgegangen, ohne irgendwas zu kaufen. Aber was mich besonders angestrengt hat, ist das großartige Können der Deutschen zu jammern. Also die Deutschen haben wirklich, die haben da irgendwie ein extra Gen, muss ich mal so sagen. Ne? Oder Eckhard von Hirschhausen hat es mal so genannt, neben Frontallappen und den anderen Gehirnlappen haben die Deutschen auch noch den Jammerlappen. Hat er wirklich recht mit. Ne? Also ich fand es sehr anstrengend. Jetzt gerade auch wieder, ne? Wir jammern wie blöd über die Hitze und dann jammern wir über den kurzen Sommer. Und wir jammern über das schlechte Essen und dann jammern wir darüber, dass wir zugenommen haben. Wir sind wirklich gut darin zu jammern. Jammern ist für mich an vielen Punkten negativ, vielleicht auch vor allem, wenn man so aus Ostafrika kommt, wo die Leute so viel weniger haben und tatsächlich sehr viel weniger jammern. Aber es gibt tatsächlich auch einen positiven Aspekt von Jammern, der im Deutschen vielleicht eher in dem Wort Klagen rüberkommt. Wenn man so jammern hört, dann denke ich wirklich über dieses oberflächliche Gejammer, über das eine oder andere, was vielleicht eher anstrengend ist. Aber Klagen hat auch etwas damit zu tun, dass man einfach so einen tiefen Schmerz, tiefe Emotionen einfach mal rauslässt. Und das brauchen wir. Das sagt euch jeder Psychologe, dass wir das brauchen, um gesund zu bleiben. Klagen ist notwendig. Und ich finde es ganz interessant, dass in diesem Sinne diese Begriffe Jammern und Klagen ziemlich häufig in der Bibel vorkommen. Wer von euch so Bibelprogramme nutzt, ich nutze oft den Bible-Server und da mal Jammern, Klagen eingibt, der wird sehen, dass da einige hundert Bibelstellen dann plötzlich hochkommen, wo dieser Begriff vorkommt. Also es wird in der Bibel ziemlich viel gejammert und geklagt, wobei Jammern meistens in diesem Sinne von tiefe Emotionen ausdrücken gebraucht wird und nicht so dieses sich beklagen oder oberflächlich jammern. Und eine Person, die tatsächlich auch viel geklagt hat und von der wir viele Texte haben, wo es auch ums Klagen geht, ist David. König David, Altes Testament, wer das mal nachlesen will, 40 Kapitel im 1. und 2. Samuel Buch, ziemlich weit vorne in der Bibel und dann noch so ein bisschen was im 1. Könige, wo David dann stirbt, der erste wirklich große, gute König. Der erste König war Saul von Israel, dann kam David, aber er war so ein richtig toller König, der Israel ganz viel Gutes gebracht hat. Ich glaube, die meisten von uns kennen Geschichten von David als König und über ihn möchte ich mal so ein paar Sachen erzählen. David ist übrigens die am meisten beschriebene Person in der Bibel. Da wissen wir mehr drüber als über das Leben von Jesus, verrückterweise. David ist der jüngste von 8 Brüdern. Er hat die meiste Zeit seiner Teenagerjahre im Prinzip mit Schafehirten, als Schafhirt, also Schafehüten verbracht. In jungen Jahren wird er ganz unerwartet zum König von Israel gesalbt. Das muss ihm ein bisschen irrwitzig vorgekommen sein zu dem Zeitpunkt, so als jüngster Sohn Schafhirte wird er zum König gesalbt. Es hat auch erstmal so in der gar keinen Einfluss. Also er läuft im Prinzip, soweit wir wissen, wieder zu seinen Schafen zurück und ist weiter Schafhirte, bis der König Saul relativ große psychische Probleme kriegt. Also es gibt ja noch einen großen König in Israel, eben Saul. Der ist allerdings ziemlich abgefallen. Der hat mal gut angefangen als König und ist jetzt mittlerweile tatsächlich wirklich, man würde heute sagen, psychisch krank. Und der hat Wutanfälle, da laufen alle Leute weg. Der schleudert Speere auf Leute, weil der so solche Wutanfälle bekommt. Und dann sagen sich die Berater von Saul, vielleicht finden wir ja irgendwen, der ihn so ein bisschen beruhigen kann. Und sie finden David, nämlich neben Schafhirte und gesalbter König, ist David auch ein begnadeter Musiker. Und er kommt an den Hof von Saul und wenn Saul so richtig in Rage kommt, fängt David an, auf seiner Leier, also so einer Art Harfe, zu spielen und Saul wird ruhig. Und dann gibt es da diese ganz bekannte Geschichte, die wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, von David und Goliath. Es gibt einen Krieg, Israel kämpft gegen die Philister. Die Philister haben so einen 2,5 Meter Mann, so einen Riesen, der da steht und einfach herausfordert und David sagt sich, Gott ist auf meiner Seite, das kriegen wir schon hin, nimmt sich seine Steinschleuder, die er als Hirte auch immer eingesetzt hat und besiegt Goliath, dieser Riese, der einfach umfällt. Was das jetzt bewirkt, ist natürlich, dass David ziemlich bekannt wird im Volk und die Leute finden den ziemlich klasse. Und die Leute sagen, naja, Saul ist das eine, der hat auch den einen anderen Krieg gewonnen, aber David, der ist cool. Das ist so ein richtig klasse Kerl. Was wiederum dazu führt, das können wir uns fast denken, dass Saul nicht so begeistert ist von der Geschichte und anfängt, David zu verfolgen. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, David, gesalbter König, jemand, der schon einiges gezeigt hat und der jetzt fliehen muss und in Höhlen lebt, weil der König ihn umbringen will. Es geht dann noch weiter, David wird ja irgendwann König, er ist ein sehr großer König. Dann kommt die nächste Geschichte, die viele von uns wahrscheinlich auch kennen, nämlich David wird selber zum Mörder, um eine Frau zu bekommen, in die er sich verliebt hat. Und sein Sohn will ihn umbringen, also sein Sohn kämpft mit ihm, der Sohn stirbt dann auch. Also es ist ein riesiges Auf und Ab in Davids Leben. Mit 30 wird er König, mit 70 stirbt er und sein Sohn Salomon wird neuer König. Warum ich jetzt so ein bisschen diesen Abriss gebe, ist, um zu zeigen, wie viel wir über David eigentlich wissen und wie viel wir wissen, was David in seinem Leben so alles erlebt hat. Und das Interessante ist jetzt, dass David in seinem Leben unendlich viele musikalische Gebete geschrieben hat, die wir auch noch haben. Die stehen nämlich auch in der Bibel. Und das nennen wir Psalmen. Psalmen sind im Prinzip Lieder, die zur Zeit Israels meistens gesungen wurden und tatsächlich meistens auch in Gemeinschaft gesungen worden sind. Also so wie wir heute Lieder gesungen haben zusammen, hat Israel damals auch Lieder zusammen gesungen. Und David war einer der größten Liederschreiber seiner Zeit. Es gibt ja das Buch Psalmen in der Bibel, da sind 150 Psalmen und man geht davon aus, dass etwa 2/3 von David sind. Und dazu kommen noch einige Psalmen in anderen Büchern, also Lieder, die David geschrieben hat. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir von einigen Psalmen auch noch genau wissen, wann David sie geschrieben hat. Da ist man sich nicht ganz so einig, wie genau diese Überschriften tatsächlich sind, aber es gibt halt Psalmen, da steht dann, hat David geschrieben, als er sich in der Höhle vor Saul versteckt hat. Oder hat David geschrieben, als er bei den Philistern war und sich verrückt gestellt hat. Also wir wissen, in welchen Situationen diese Gebete geschrieben wurden und wir können das nachlesen, was da eigentlich genau passiert ist. Und das finde ich total spannend, weil das diese Psalmen und das, was wir da lesen, nochmal in ein ganz anderes Licht rückt. Und da wollte ich euch einfach mal ein paar Beispiele geben. Denn das Interessante ist wirklich, wie David mit solchen Situationen umgegangen ist und was er Gott in diesen Situationen gesagt hat. Und zwar wirklich schwierige Situationen, in denen David sich befunden hat. Ich wollte eigentlich meine Blätter noch auseinanderschneiden, das habe ich dann vergessen. Jetzt muss ich ein bisschen, kriegen wir alles hin, genau. Ich lese mal ein paar Verse aus Psalm 56. Ich finde das immer sehr schön, was da drüber steht. Also ich lese das mal vor. Die Überschrift ist: Dem Chorleiter nach der Melodie Verstummte Taube in der Ferne. Ein Gedicht von David, als die Philister ihn in Gat festgenommen hatten. Also er ist jetzt gerade in die Hände des Feindes gerutscht sozusagen. Und da sagt er: Sei mir gnädig, Gott, denn Menschen schnappen nach mir. Den ganzen Tag bekriegen und bedrängen sie mich. Meine Feinde dringen ständig auf mich ein. Viele bekämpfen mich von oben herab. Täglich zweifeln sie meine Worte an und überlegen, wie sie mir schaden. Sie liegen auf der Lauer, bespitzeln mich auf Schritt und Tritt. Sie bedrohen mein Leben. Also David beschreibt erstmal, wie er die Situation, in der er gerade ist, empfindet. Was er so spürt, was er für Frust hat. Im Psalm 57 kommt das auch noch mal gut raus, wo er Dinge auch so umschreibt mit ganz spannenden Bildern. Da ist die Überschrift: Ein Lied Davids nach der Melodie Richte nicht zugrunde. Und er dichtete es, als er auf der Flucht vor Saul in der Höhle war. Da hat sich David übrigens versteckt in einer Höhle und Saul hat versucht, ihn zu finden und zu töten und ist sogar in die Höhle reingekommen, weil er nämlich mal austreten musste. Und David konnte ihn töten, aber hat ihn nicht getötet. Noch eine ganz, ganz spannende Geschichte, so ein kleiner Nebensatz. Und in dieser Situation schreibt er: Zu Gott, dem Höchsten, schreie ich. Mir ist, als wäre ich umringt von Löwen, die gierig sind auf Menschenfleisch. Ihre Zähne sind spitz wie Speere und Pfeile, ihre Zungen scharf wie geschliffene Schwerter. Sie haben mir ein Netz in den Weg gelegt, um mein Leben in ihre Gewalt zu bekommen. Eine Grube haben sie für mich gegraben, aber sie sind selber hineingefallen. David nutzt hier natürlich Bilder, die für ihn verständlich waren. Er war Hirte, Löwen waren für ihn tatsächlich eine Gefahr und wir können davon ausgehen, dass er in seinem Leben auch dem einen oder anderen Löwen begegnet ist, der es auf die Schafe abgesehen hatte. Und dieses Bild ist für ihn etwas, was für ihn ganz deutlich ist. Ich weiß nicht, was ihr vielleicht jetzt für Bilder habt, die euch kommen, wenn ihr mal darüber nachdenkt, wie es euch geht, wenn ihr so richtig Frust habt oder wenn ihr so richtig bedrängt seid von anderen, wenn die Erwartungen von anderen euch so runterdrücken. Ich weiß nicht, was euch gerade kommt. Ich bin so jemand, ich schwimme sehr gerne und ein Bild, was mir immer wieder kommt, ist dieses Kraft, keine Kraft mehr haben beim Schwimmen und die Wellen und einfach kein Land sehen. Und ich glaube, das wäre so ein Bild, was ich nutzen würde, zu sagen: Herr, ich fühle mich, als ob ich mitten im Meer schwimme und ich habe keine Kraft mehr und ich kann kein Land sehen. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch gerade so ganz spontan einen Gedanken hat, was euch einfällt, wo ihr sagt, das ist etwas, was ich sagen kann, wie es mir geht oder wie ich mich fühle, so ein Bild, was euch kommt. Ja, Heike.
Mhm. Wo ich denke, Junge, was hast du? Ja.
Das finde ich auch ein sehr gutes Bild, so der Straßenverkehr, ne? Lichthupe von den Leuten, wenn man selber eigentlich richtig ordentlich gefahren ist. Ich wiederhole das ein bisschen, ne, für die Aufnahme, aber das ist auch sowas, was vielleicht kommt. Ne? Ich fühle mich bedrängt, ich fühle mich genervt von dem anderen, die verstehen mich nicht. Und der Straßenverkehr ist ein wunderbares Beispiel, genau. Ihr könnt das ja mal mitnehmen und so ein bisschen überlegen, was sind so Bilder, die das für euch ausdrücken, wenn es euch wirklich schlecht geht. Ich lese mal noch ein paar Worte aus einem sehr, sehr tiefgehenden Psalm, der auch von David ist, der im Prinzip ein sehr besonderer Psalm ist, weil Jesus ihn am Kreuz gebetet hat, also einen Vers daraus gebetet hat. Und weil dieser Psalm, wenn man ihn liest, eigentlich ein Augenzeugenbericht der Kreuzigung hätte sein können. Der ist allerdings einige 100 Jahre vor der Kreuzigung geschrieben worden. Sehr spannend. Aber ein paar Begriffe, ein paar Verse daraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg? Du hörst mein Schreien nicht. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und finde nicht Ruhe. Unsere Väter vertrauten auf dich. Ja, deiner Rettung vertrauten sie. Sie riefen zu dir und wurden gerettet. Sie vertrauten auf dich und wurden niemals enttäuscht. Aber ich bin ein Wurm und kein Mann, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Was mich an dem Psalm fasziniert, wenn ich bedenke, dass David ihn gebetet hat, ist, dass er nicht nur seinen Frust, seine Gefühle in Bildern vor Gott bringt, sondern dass er tatsächlich es auch wagt, Gott zu sagen, hallo, wo bist du in der ganzen Geschichte? Er steht da und im Prinzip klagt er nicht nur sein Leid Gott, sondern er klagt Gott an. Warum tust du nichts? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann das so gut nachvollziehen. Gerade im Moment. Ich schaue in die Welt. Ich schaue mich um, was da alles passiert. Und ich denke, Gott, warum tust du nichts? Ich schaue auf die Kriege und ich frage mich, Gott, warum tust du nichts? Ich habe Freunde, die sehr schwer krank sind. Und ich frage mich, Gott, warum tust du nichts? Und wir kriegen oft keine Antworten auf diese Fragen, aber wir dürfen diese Fragen offen und ungeschminkt vor Gott bringen. Sogar so, dass sie in diesem Buch Gottes aufgeschrieben wurden. Diese Fragen, Gott, warum lässt du das zu? Warum tust du das? Beziehungsweise, warum tust du nichts? Wir dürfen unsere Klage ganz ungeschminkt vor Gott bringen. Wir dürfen unseren Frust, unseren Schmerz, unser Nichtverstehen so ganz roh vor Gott bringen. Und wir dürfen auch fragen, wo bist du in allem dem? Ich fühle mich alleingelassen. Wo bist du? Ich möchte mal noch ein paar Verse vom Psalm 22 aus der Volksbibel lesen. Ich lese selten aus der Volksbibel, muss ich sagen. Als Bibelübersetzerin weiß ich, dass die Volksbibel ein bisschen weiter weg vom Urtext ist, also nicht so ganz genau, um das genau. Aber es ist auch nicht meine Sprache, das kommt noch dazu. Und trotzdem finde ich das in diesem Fall jetzt mal echt hilfreich, ein paar Verse zu hören, wie diese Psalmen in moderner Sprache klingen könnten. Auch als Ermutigung, dass wir wissen, wir dürfen Gott unsere Anliegen und unsere Klagen in jeder Sprache bringen. Mann, Gott, mein Gott, warum hast du mich nur verlassen? Hast du mich vergessen? Kann es sein, dass meine Schreie verblassen? Gott, ich bete zu dir täglich, doch es scheint vergeblich. Die ganze Nacht liege ich wach und denke, nicht mal du verstehst mich. Ich bin nur eine kleine Wurst, kein Mensch, eher ein Haufen Mist. Alle Menschen lachen mich aus, werd von jedem Heinz gedisst. Sie kichern und reden und sie verstehen mich gar nicht. Bitte komm in meine Nähe, ich hab Angst und fühle mich allein. So viel Hilflosigkeit, aber Hilfe erkenne ich keine. Es ist egal, welche Worte du nutzt. Es ist egal, wie du dich ausdrückst. Es ist auch egal, wie viele Schimpfworte da drin vorkommen. Du darfst Gott deine Gefühle, deine Klagen, deinen Frust, deinen Schmerz so hinlegen und so an den Kopf werfen, wie er aus dir herauskommt. Gott hält das aus. Ich möchte aber noch auf einen Aspekt eingehen, nämlich, dass David in seinen Psalmen nach dieser ehrlichen Klage, nach diesem ehrlichen Frust, der rauskommt, immer wieder zurückkommt auf Wahrheiten, die ganz tief in seinem Herzen verankert sind. Dass Gott groß ist, allmächtig, dass Gott gut ist, dass Gott sein Volk und seine Kinder nicht im Stich lassen wird, dass Gott einen guten Plan hat. Und das finde ich spannend, wie er in wirklich schwierigen Situationen diese Wahrheiten aussprechen kann. Ich gehe nochmal zurück zu Psalm 57, aus dem ich eben schon ein paar Verse gelesen habe, wo David in einer wirklich schwierigen Situation steht und sagt, hallo, mir geht's hier gerade richtig dreckig. Und dann sagt er, dir, Herr, bringe ich meinen Dank. Von dir will ich singen vor allen Völkern, denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue so weit die Wolken ziehen. Das ist ein sehr bekannter Vers. Und ich finde das enorm, dass David diesen Vers schreibt in einer Zeit, wo er Kriegsgefangener ist sozusagen und im Prinzip nicht weiß, wie er aus der Situation wieder rauskommt. Ich denke da oft an das Lied von guten Mächten treu und still umgeben, das vielleicht einige hier kennen. Ne? Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch, mit dir leben und mit dir gehen in ein neues Jahr. Von Dietrich Bonhoeffer. Wann hat er es geschrieben? Im KZ. Bevor er gestorben ist, bevor er umgekommen ist. Ich finde das enorm, wo diese Wahrheiten in unsere Herzen verankert, in unseren Herzen verankert sind, dann können wir Wahrheiten aussprechen, die wir überhaupt nicht empfinden, die wir nicht fühlen, die wir nicht sehen können in Situationen, die überhaupt nicht danach aussehen, dass so jemand sagen kann, behütet und getröstet wunderbar, unfassbar. Ich glaube, dass es Zeiten gibt, wo es uns enorm schwerfällt, so vom Klagen zum Loben zu kommen. Und ganz ehrlich, bei David weiß man auch nicht, ob die Psalmen immer in einem Rutsch geschrieben wurden oder ob da nicht vielleicht auch ein bisschen Zeit zwischen lag, zwischen dem Gott, es geht mir gerade echt dreckig und Gott, du bist groß und wunderbar und ich preise deinen Namen. Manchmal braucht es so ein bisschen so einen Weg dahin. Und da tut es manchmal auch gut, wenn wir Psalmen auswendig können, wenn wir Wahrheiten gelernt haben oder auch Lieder, Lieder, wie wir sie heute gesungen haben. Your goodness is running after me. Deine Güte rennt mir hinterher. Deine Güte kommt. Deine Güte ist da. Das ist eine Wahrheit, die wir in der Bibel lesen und die wir aussprechen können, selbst wenn wir das Gefühl haben, ich merke das überhaupt nicht, ich spüre das nicht, ich sehe das nicht. Es ist eine Wahrheit, die wir aussprechen können und sagen können und uns da draufstellen können sozusagen. Gottes Güte ist groß. Ich weiß nicht, wer von euch mit alten Menschen arbeitet. Ich habe lange im Altenheim nebenher gearbeitet und ich finde es sehr faszinierend, wie alte Menschen, die nicht mehr viel, sich nicht mehr an viel erinnern, wenn sie so aufgewachsen sind, oft noch Psalmen auswendig können. So Psalm 23 haben viele von uns gelernt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und man geht den Psalm durch und Leute, die keinen Satz mehr so richtig zusammenkriegen, beten diesen Psalm mit dir. Ich habe mal eine ältere Kollegin besucht, die sehr dement war, die mittlerweile auch schon verstorben ist. Wir waren zu dritt und wir haben dann so ein altes, ich weiß auch nicht, das war so ein Baptistenschlager, also so ein altes Lied, was so gar nicht meine Musikrichtung ist, aber das haben wir angestimmt. Und das konnte sie total mitsingen. Und das Verrückte war, wir kannten die Strophen schon lange nicht mehr und sie hat immer noch weitergesungen, weil sie diese Strophen eben als Kind wirklich so tief gelernt hatte. Und deshalb hier die Aufforderung oder die Ermutigung, lernt den einen oder anderen Psalm auswendig. Sucht euch eine gute Übersetzung, eine gute, etwas genauere Übersetzung, die auch recht frei ist, ist zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung oder die neue evangelistische Übersetzung, aber auch gute Nachricht, Hoffnung für alle sind gute Sachen. Viele von uns haben nach Luther gelernt, das ist auch total gut, aber lernt einfach mal den einen oder anderen Psalm auswendig. Und das Zweite, schreibt ruhig mal einen eigenen Psalm. Gerade wenn ihr vielleicht Emotionen in euch spürt, setzt euch einfach mal hin und schreibt einen Psalm. Einfach das, was euch in den Kopf kommt. Ohne zu überlegen, ist das gut und richtig, ist das die richtige Theologie oder die falsche Theologie. Einfach nur rausschreiben. Und dann schaut mal, was da steht. Und wenn da nichts Gutes steht, dann schaut mal vielleicht auf Lieder, die ihr gelernt habt oder schaut auf andere Psalmen und schreibt vielleicht ein oder zwei Sätze dazu, die Wahrheit über Gott ausspricht. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und da können wir uns drauf verlassen. Und Gottes Wahrheiten stehen fest, glücklicherweise völlig unabhängig von dem, was wir denken und fühlen. Und ich wünsche euch einfach ehrliches, direktes Reden zu Gott. Lest Psalme, schreibt Psalme, es tut wirklich gut. Amen.
Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via PayPal finanziell unterstützen Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.